DW Menschen und Märkte.
Was alles man darüber lesen und hören kann, ist ja, dass der Finanzsektor nicht bereit ist, auf unveränderter Basis noch weitere Fremd- oder gar Eigenmittel zur Verfügung zu stellen.
Ex-deutsche Bankchef Rolf Breuer im Februar 2002. Mit diesem Satz hat er ein milliardenschweres Unternehmen in die Pleite geschickt. Und wie sich seine Bank danach verhalten hat, das bringt nun ihn und einige seiner Kollegen in große Bedrängnis und vor die Schranken eines Gerichtes. Die Ukraine und ihre Unterstützer hoffen auf Investitionen in Zeiten der Krise und Großbritannien vor der Wahl. Viele Unternehmer auf der Insel unterstützen die Tories, haben aber große Angst vor einem möglichen EU-Austritt. Das sind die Themen in unserem heutigen Podcast, zu dem Sie Dirk Ulrich Kaufmann herzlich begrüßt. Gestern hat sich die Deutsche Bank zu ihrer Zukunft geäußert. Heute muss sie sich mit ihrer Vergangenheit beschäftigen. Das heißt, ein Gericht tut das. Und auf der Anklagebank sitzen unter anderem gleich zwei ehemalige und ein aktueller Bankchef. Sie sollen, so der Vorwurf, nicht nur die Insolvenz des milliardenschweren Filminvestors Leo Kirch verschuldet haben, sondern ein Gericht, das das juristisch aufarbeiten wollte, belogen haben. Das sind schwere Vorwürfe. Yvonne Unger war beim Prozessauftakt dabei.
Der Prozess begann am Vormittag mit fast einer halben Stunde Verspätung. Alle Angeklagten sind persönlich im Gerichtssaal anwesend, gesagt haben sie aber noch nichts. Der erste Verhandlungstag steht im Zeichen der Anklage, erklärt Gerichtssprecherin Andrea Tietz.
Im Moment wird gerade die Anklageschrift verlesen. Die Anklage ist ja sehr umfangreich. Allein der Anklagesatz umfasst 112 Seiten. Und es wird sicherlich noch einige Stunden in Anspruch nehmen.
Bis zum Mittag ist schon mal klar, was den Bankern im Wesentlichen vorgeworfen wird.
Der wesentliche Tatvorwurf ist versuchter Prozessbetrug und falsche uneidliche Aussage im Rahmen eines Zivilverfahrens vor dem Oberlandesgericht München in den Jahren 2011 und 2012. Dort sollen die Angeklagten gemeinsam eine Strategie entwickelt haben, falsche Angaben gemacht haben, verzerrende Angaben gemacht haben, um einen Schadensersatzanspruch, den die Kirchgruppe gegen die Deutsche Bank geltend machte, in diesem Zivilverfahren abzuwehren.
Laut Anklageschrift haben sich die Manager abgesprochen und vor dem Oberlandesgericht München falsch ausgesagt, um das Gericht zu täuschen. Gemeinsam haben sie demnach erreichen wollen, dass das Gericht dem Medienunternehmer Kirch keinen Schadensersatz zuspricht. Nur Fitschen habe sich nicht an die Absprachen gehalten. Er habe sich im Verfahren Kirch gegen Deutsche Bank vage ausgedrückt, aber wusste vom Vorhaben der anderen. Die Aussagen von Fitschen stimmten nicht mit denen von Breuer überein. Fitschen und Ackermann hätten laut Staatsanwaltschaft nichts unternommen, um die falschen Angaben vor Gericht zu stoppen. Entscheidend war, ob die Deutsche Bank am Elend der Kirchgruppe verdienen wollte, indem Breuer ein Beratungsmandat bei Kirch anstrebte. Auch deswegen wird das Interview, das Breuer im Jahr 2002 gab, in diesem Strafverfahren noch einmal wichtig werden.
Hintergrund des zivilrechtlichen Verfahrens war ja, dass Leo Kirch der Auffassung war, dass ein Interview, das der Angeklagte Dr. Breuer gegeben hatte, im Jahr 2001 bzw. 2002 maßgeblich zur Insolvenz der Kirchgruppe beigetragen habe. Insofern war dieses Interview sozusagen die Grundlage für den Schadensersatzanspruch, den die Kirchgruppe dann später gegen die Deutsche Bank AG geltend machte. Und deswegen spielt auch in diesem Verfahren dieses Interview jedenfalls eine Rolle als Ausgangspunkt des ganzen zivilrechtlichen Verfahrens.
Und so werden große Teile des Zivilrechtsverfahrens nun noch einmal aufgerollt. Laut Anklageschrift wollten die Manager das Gericht glauben machen, dass sie kein Interesse daran hatten, Kirch in seiner Krise zu beraten und so Geld zu verdienen. Am Oberlandesgericht glaubte Richter Guido Kocci den Bankern das jedoch nicht und sprach Kirch Schadensersatz zu. Daher sei der Plan der Manager erfolglos geblieben, so die Staatsanwaltschaft. Sie versuchten also nur, das Gericht zu täuschen, sofern man ihnen nachdenkt, nachweisen kann, dass sie tatsächlich gelogen haben. Am 20. Mai wird Kocsi als zweiter Zeuge im Strafverfahren auftreten. Man werde sehen, ob das Gericht überhaupt beim geplanten Zeitraum für das Verfahren bleiben wird, meint Andrea Tietz.
Zunächst ist ja jetzt mal bis zum 22. September terminiert und da sind ca. 15 Zeugen geladen. Aber das Gericht geht auch nicht davon aus, dass das jetzt unbedingt dann den Abschluss der Beweisaufnahme bedeutet. Das ist jetzt nur mal eine vorläufige Terminierung. Das Gericht hat bereits vorgesehen, dass im Bedarfsfall weitere Sitzungstage auch festgesetzt werden können.
Der Prozess gegen die Deutsche Bankführung hat begonnen. Aus München berichtete Yvonne Unger. Einen Tag nach dem EU-Ukraine-Gipfel fand heute eine Ukraine-Unterstützerkonferenz in Kiew statt. Der ukrainische Präsident Petro Poroschenko malt einerseits die drohende Kriegsgefahr an die Wand, sucht andererseits aber händeringend nach Investoren, die sein Land wirtschaftlich wieder auf die Beine bringen könnten. Kai Küstner mit Einzelheiten.
Eigentlich wünscht sich der ukrainische Regierungschef Jazenjuk eine ganz andere Art von Hilfe für sein Land als Geld. Aber er weiß, schwere Waffen oder gar Soldaten sind von Europa derzeit nicht zu bekommen. Wenn wir schon keine Militärstiefel auf ukrainischem Boden kriegen, dann bitten wir um die Schuhe von Geschäftsleuten auf ukrainischem Boden. Mit Designerschuhen den Konflikt mit Putin angehen. Trotz dieser Devise ist völlig klar, solange die Waffen im Osten der Ukraine nicht schweigen, solange wird auf einer Hilfskonferenz für das Land nicht nur über das Geld, sondern immer auch über den bewaffneten Konflikt geredet werden müssen. Ausländische Investoren in ein Land zu locken, in dem es einen Krieg mit einer Atommacht gibt, was Russland ist, ist eine wahnsinnig schwierige Aufgabe. Putin macht das mit Absicht, um Unternehmen von der Ukraine fernzuhalten. Der russische Präsident fehlte auf der Hilfskonferenz selbstverständlich, war aber auch in seiner Abwesenheit insofern doch anwesend, weil er ständiges Gesprächsthema war. Alle wissen, was der Kreml am meisten fürchtet, ist eine blühende, demokratische, unabhängige und reformorientierte Ukraine. Deshalb müsst ihr da weitermachen, damit eure Freunde und Verwandten in Russland sehen, was ein Land erreichen kann, wenn es wirklich Reformen durchführt. So gesehen seien diese Reformen eine Frage der Selbstverteidigung, findet US-Vizepräsident Joe Biden, der per Videobotschaft den Ukrainern ins Gewissen redete, den begonnenen Kampf gegen Korruption, gegen Vetternwirtschaft und Oligarchen weiterzuführen. Geld gegen Reformen, so lautet das Tauschgeschäft, das die Ukraine mit dem Westen eingegangen ist.
You keep reforming. And we will keep supporting.
Machen Sie weiter mit den Reformen, wir machen weiter mit der Unterstützung, lautet denn auch die logische Botschaft von EU-Kommissionspräsident Juncker an die ukrainische Adresse. Ein über 15 Milliarden Euro schweres Paket hat der Internationale Währungsfonds für die kommenden Jahre bereits geschnürt. Die EU steuert weitere Milliarden bei, doch die Ukraine wird mehr brauchen.
Ukraine is one of the most promising place in the world.
Sein Land sei eines der erfolgversprechendsten auf der Welt. Mit diesen Worten warb Präsident Poroschenko um mehr Investitionen in die ukrainische Zukunft, ohne die Gegenwart schönzureden.
Every single moment the war can be started.
Jeden Moment kann der Krieg beginnen. So warnte der ukrainische Präsident davor, dass die Kämpfe im Osten des Landes wieder heftiger werden und ganz offen ausbrechen könnten. Dies ist keine Geberkonferenz. Mit diesen Worten waren EU-Offizielle bereits im Vorfeld Erwartungen entgegengetreten. Gleich reihenweise würden sich in Kiew die Portemonnaies öffnen und neue Milliarden fließen. Und Präsident Poroschenko weiß genau, wie schwierig es ist, Gelder in ein Land zu locken, das, so drückt er es aus, zwei Kämpfe gleichzeitig führen muss. Einen um seine Unabhängigkeit und einen weiteren um das wirtschaftliche Überleben.
Soweit Kai Küstner. Wie steht es eigentlich um die Wirtschaft im umkämpften Osten des Landes? Viele Unternehmer haben ihre Aktivitäten in den vergleichsweise friedlichen Westen verlegt. Im Krisengebiet selbst stehen viele Fabriken still. Jan Palokat über eine Wirtschaft.
Alexei ist Großhändler aus Donetsk. Er vertrieb Elektro- und andere Geräte für Unternehmen und Fabriken in den beiden ukrainischen Ostregionen Donetsk und Luhansk. Auch nach dem prorussischen Umsturz in Teilen seiner Heimatregion machte er zunächst noch weiter. Aber als der Krieg dann voll entbrannte und die ukrainische Armee letzten Sommer mit dem Versuch der Rückeroberung begann, wurde es ihm zu gefährlich. Als die Lage Ende August 2014 ernst wurde, ging ich mit der Familie hinüber nach Mariupol. Nur ein paar Kollegen blieben zurück. Wir dachten, wir gehen dahin für ein paar Wochen, die Ukraine wird alles in Ordnung bringen. Aber so kam es nicht. Jetzt ist mein Sohn schon eingeschult worden, also muss ich meine Geschäfte von Mariupol aus betreiben. Die Hafenstadt Mariupol ist die einzige Großstadt im Donbass, die unter ukrainischer Kontrolle geblieben ist. Die Separatisten haben wiederholt die Eroberung der Stadt angedroht, die aber bislang ausblieb. Alexei ließ ein großes Lager in Donetsk zurück und wickelt es seitdem langsam ab. Bis Ende 2014 gab es noch einige Lieferanten dort, die sind inzwischen auch nicht mehr vertreten. Man kann nicht mehr legal mit Waren hin und her handeln. Ich warte eigentlich nur noch auf den Moment, wo ich meine verbliebenen Waren weiter verkaufen kann. Die wirtschaftliche Lage in der gesamten Ukraine ist schlecht, aber in den von den prorussischen Aufständischen kontrollierten Gebieten ist sie katastrophal, erzählt Alexei. So wie hier in Kiew gab es früher auch in Donetsk viele Baustellen, viel Wohnungsbau. Jetzt ist eine einzige Baufirma geblieben. Sie haben ein Wohnungsbauprojekt da. Ich habe mit dem Chef gesprochen. Sie erzählten mir, die Separatisten kamen zu ihm. Wenn du nicht zu Ende baust, übernehmen wir deine Baustelle. Andererseits, früher in ruhigen Zeiten, erzielten Wohnungen $1,000 je Quadratmeter. Und diesen Preis können die Leute heute gar nicht mehr bezahlen. Krieg und Rechtsunsicherheit sind das eine, aber auch das Mutterland selbst trägt dazu bei, dass die abtrünnigen Regionen wirtschaftlich am Boden bleiben. Renten und andere Geldflüsse sind gestoppt, inzwischen haben die letzten Banken im Donbass geschlossen. Wovon leben die Separatistenrepubliken? Ich weiß nicht genau, aber ich vermute, dass sie davon leben, dass sie alles rausbringen, alles verkaufen, die Kohle, die Metalle aus den Werken, die Autos aus den Autohäusern, die sie konfisziert haben. Alles verkaufen sie nach Russland. Es ist purer Banditismus. Viele Donetsker Geschäftsleute nehmen inzwischen eine harte Haltung ein, blockiert die abtrünnigen Regionen komplett, kappt ihnen Gas, Wasser, Lebensmittel einfuhren und dann bricht das Regime dort zusammen. Alexei ist in dem Punkt geteilter Meinung. Zwei Herzen schlagen in seiner Brust. Einerseits ist klar, dass es eine gute Idee sein kann. Andererseits, da leben meine Eltern. Und ich bin natürlich nicht dafür, dass ich ihnen kein Fleisch und keine Eier mehr vorbeibringen kann. Es ist eine verrückte Situation. Doch in Donetsk und Luhansk gäbe es trotz allem weiterhin Menschen, die Kiew die Schuld geben an der Wirtschaftsmisere daheim. Unter dem Motto, unsere sogenannten Volksrepubliken würden wachsen und gedeihen, aber die Ukraine lässt es nicht zu. Andere seien inzwischen skeptischer geworden und sagten, so haben wir uns die schöne neue Zeit ohne Kiew auch nicht vorgestellt.
Das war ein Beitrag von Jan Palokat. Das erste Quartal dieses Jahres war für die britische Wirtschaft kein Gutes. Das Wachstum hat sich deutlich verlangsamt. Aber das ist nicht der Grund, warum viele Unternehmer auf der Insel lange Gesichter machen. Der eigentliche Grund, das sind die Wahlen in der kommenden Woche. Einerseits unterstützen viele Arbeitgeber natürlich die Konservativen und wünschen Premierminister David Cameron einen Sieg. Andererseits aber, wenn die Tories gewinnen, dann werden sie wohl das Volk darüber abstimmen lassen, ob Großbritannien in der EU bleiben soll oder nicht. Und wenn die Wähler wieder zurück wollen zur guten alten Splendid Isolation und Europa Europa lassen wollen, und zwar ohne uns, please, dann könnte es bitter werden für Britanniens Wirtschaft. Stephanie Pieper aus London.
Der knappe Ausgang des Referendums über die schottische Unabhängigkeit ist den britischen Unternehmern eine Lehre gewesen. Erst in letzter Minute vor der Abstimmung hatten sie sich ins Zeug gelegt für den Erhalt des Vereinigten Königreichs. Diesmal ist die Wirtschaft früher aufgewacht. John Holland Kay etwa, Chef des Londoner Flughafens Heathrow, wirbt, Firmen und Verbraucher sollten nicht vergessen, dass die britische EU-Mitgliedschaft viele Vorteile biete.
We shouldn't overlook some of the benefits we get from being part of the EU. So I think we need to consider those things too.
Der Industrieverband CBI hat kalkuliert, dass jährlich 4-5% der britischen Wirtschaftsleistung allein auf die Mitgliedschaft in der EU zurückzuführen sind. Dies entspreche einem finanziellen Nutzen von fast 4.000 Euro für jeden Haushalt jedes Jahr, rechnet CBI-Direktor Jonathan Critland vor.
Auch Großbritanniens kleine und mittelständische Firmen profitieren direkt vom Binnenmarkt mit 27 Anteilen.
anderen Staaten. Und zugleich ist es für sie wichtig, dass die EU als Ganzes weltweit Freihandelsabkommen aushandelt.
Ein Brexit wäre vor allem für das Land selbst schädlich. Zu diesem Schluss kommt eine aktuelle Studie der Bertelsmann Stiftung und des IFO-Instituts. Würde Großbritannien 2018 aus der EU ausscheiden, dann könnte, im schlechtesten Fall, das Bruttoinlandsprodukt pro Kopf im Jahr 2030 um bis zu 14% niedriger ausfallen als bei einem Verbleib in der EU. Dieses Szenario treibt auch Klaus-Peter Fouquet um. Er sitzt der deutsch-britischen Handelskammer vor, die rund 800 Mitgliedsbetriebe vertritt.
Insbesondere für diese Unternehmen ist die Diskussion um EU-Mitgliedschaft eine Eintrübung ihrer Geschäftserwartungen. Ganz klar. Ich erwarte, dass auch mittelfristig und langfristig bestimmte Investitionsentscheidungen daran festgemacht werden.
Im Hauptberuf leitet Fouquet die britische Tochter des Bosch-Konzerns, die auf der Insel unter anderem Rasenmäher für den europäischen Markt produziert. Mehr als die Hälfte aller britischen Exporte geht in die EU-Staaten und rund die Hälfte aller Importe kommt aus der EU. Im Fall eines Ausstiegs würden die Ausfuhren sinken und die Einfuhren sich verteuern. Was aber schon ein drohendes Referendum bewirken kann, zeigt die Ankündigung der Großbank HSBC. Sie prüft, aus London wegzuziehen, auch wegen der Ungewissheit über die künftige EU-Mitgliedschaft. Das sagte der Verwaltungsratsvorsitzende Douglas Flint.
Den Binnenmarkt bei Dienstleistungen zu vollenden und die EU wettbewerbsfähiger zu machen, das ist angesichts unserer Handelsverbindungen nicht so riskant, wie den Alleingang zu wagen.
Das mit einem Volksentscheid verbundene Risiko würde aber nicht nur große Konzerne treffen, sondern auch Mittelständler wie Myra. Die Firma aus der Nähe von Birmingham testet für Autohersteller aus aller Welt neue Technologien. Und ihr Chef, George Gillespie, spürt bereits jetzt die Unsicherheit.
Auch wenn noch gar nicht klar ist, ob es zu einem Referendum kommt, wenn ich heute etwa in China unterwegs bin, dann muss ich erklären, nein, Großbritannien verlässt die EU nicht, denn allein die Diskussion darüber sorgt für die Wahrnehmung, dass wir uns von der EU entfernen.
Sollten die Briten tatsächlich 2017 abstimmen, in or out, dann wird es zu einer Mammutaufgabe, das Land in der EU zu halten, auch für die Wirtschaft.
Großbritannien eine Woche vor der Wahl. Mit dieser Reportage von Stefanie Pieper endet unser Podcast für heute. Gerd Georgi in der Technik und Dirk Ulrich Kaufmann am Mikrofon sagen danke fürs Zuhören. Bis morgen.
Das war ein Podcast der DW. Mehr Informationen im Internet unter www.dw.de/wirtschaft.